Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages sowie türkische Musik. Nachrichten. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat zum Auftakt des Antalya-Diplomatieforums vor einer tiefgreifenden Krise der internationalen Ordnung gewarnt. Die Welt stehe nicht nur vor einer Verschiebung der Machtverhältnisse, sondern auch vor einer Richtungskrise, sagte Erdoğan am Freitag in der Mittelmeermetropole Antalya. Konflikte in Gaza, der Ukraine sowie in Syrien und im Libanon zeigten nach Ansicht des Präsidenten das Versagen bestehender internationaler Mechanismen. Die Welt habe eine ernste und gefährliche Schwelle erreicht. Erdoğan sprach von einer moralischen und existenziellen Krise. Internationale Institutionen seien häufig nicht in der Lage, Zivilisten zu schützen und Gerechtigkeit durchzusetzen, kritisierte der türkische Präsident. Mit Blick auf den Gazastreifen erklärte Erdoğan, die Lage gehe über eine humanitäre Katastrophe hinaus und offenbare grundlegende Defizite der globalen Ordnung. Zugleich stellte er die Frage, wie Vertrauen in ein System bestehen könne, das massives Leid nicht verhindere. Er forderte umfassende Reformen der internationalen Strukturen. Der Präsident betonte zugleich die Bedeutung von Diplomatie und Dialog. Egal wie tief die Differenzen sind, wir dürfen nicht zulassen, dass Waffen den Dialog ersetzen, sagte Erdoğan. Türkei sei bereit, weiterhin eine vermittelnde Rolle einzunehmen, unter anderem bei möglichen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Vor dem Hintergrund regionaler Themen unterstrich Erdoğan die Bedeutung der Stabilität in Syrien und sprach sich für Fortschritte bei Normalisierung und Wiederaufbau aus. Zudem bekräftigte er das Ziel, die Ägäis und das östliche Mittelmeer zu Stabilitätsräumen zu entwickeln. Zugleich wandte er sich gegen einseitige Schritte, die Türkei oder die türkische Republik Nordzypern ausschließen würden. Angesichts der Spannungen rund um den Iran hob Erdoğan die Bedeutung freier Seewege hervor. Die Straße von Hormuz müsse für den internationalen Handel offen bleiben, da Einschränkungen erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hätten. Zugleich bekräftigte Erdoğan das Ziel eines EU-Beitritts von Türkei und äußerte die Erwartung, dass die Europäische Union ihre eigene Richtungskrise überwinden werde. Das Antalya-Diplomatieforum bezeichnete er als zentrale Plattform für Dialog und internationale Zusammenarbeit. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat angesichts der Spannungen im Nahen Osten zu verstärkten diplomatischen Anstrengungen aufgerufen. Es ist unsere aufrichtige Hoffnung, dass die erreichte Waffenruhe vollständig umgesetzt und in einen nachhaltigen Friedensprozess überführt wird, sagte Fidan am Freitag beim Antalya-Diplomatieforum. Fidan warnte zugleich vor einer Zuspitzung globaler Krisen. Unsicherheit und Konflikte seien inzwischen prägende Merkmale der internationalen Ordnung. Die Eskalation im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg habe das internationale System erheblich beschädigt und die Region vor eine der schwersten Bewährungsproben der jüngeren Geschichte gestellt. Im Zuge der Waffenruhe hat Teheran am Freitag die für den globalen Ölhandel zentrale Straße von Hormuz vorübergehend vollständig geöffnet und freie Durchfahrt für Handelsschiffe zugesichert. Washington hält jedoch parallel an der Blockade iranischer Häfen fest, die erst mit einem umfassenden Abkommen aufgehoben werden soll. Die Menschheit hat erneut zu einem hohen Preis gelernt, dass es im Krieg keine Gewinner gibt, erklärte der türkische Außenminister. Daraus müssten vor allem die Staaten der Region Lehren ziehen. Zugleich würdigte er die Bemühungen um die jüngste Waffenruhe. Besonders die Rolle Pakistans hob der türkische Spitzendiplomat hervor. Die palästinensische Außenministerin Wasen Akbar Bekian hat Israel vorgeworfen, die Gewalt im Gazastreifen trotz Waffenruhe fortzusetzen. Die humanitäre Lage verschärfe sich weiter, sagte sie am Freitag bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Antalya Diplomatieforums. 5 Monate nach dem Abkommen von Sharm el-Sheikh sei die Situation weiterhin katastrophal. Was wir heute sehen, ist nichts als eine Katastrophe. Die Tötungen gehen weiter, Verletzungen nehmen zu und humanitäre Hilfe erreicht die Menschen nicht in dem notwendigen Ausmaß, sagte sie.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Trotz der erfolglosen ersten Verhandlungsrunde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Irankriegs rechnet US-Präsident Donald Trump mit einer baldigen Einigung. Wir sind sehr nah dran an einem Abkommen, sagte er vor seinem Abflug nach Las Vegas zu Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er auch die noch bis kommenden Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern. Im Falle einer Einigung erwägt Trump, selbst zur Vertragsunterzeichnung in die pakistanische Hauptstadt Islamabad zu reisen, wo Delegationen beider Länder am vergangenen Wochenende zu einer ersten Verhandlungsrunde zusammengekommen waren. Ein Ergebnis wurde dabei allerdings nicht erzielt. Israels Ministerpräsident Netanyahu behauptete unterdessen, Trump habe ihm versichert, er sei entschlossen, die Seeblockade gegen den Iran aufrechtzuerhalten und die nuklearen Fähigkeiten Teherans abzubauen. Dies und eine friedliche Einigung mit dem Libanon könnten angeblich Israels Sicherheitslage in der Region in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Israel und die USA hatten am 28. Februar einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran gestartet. Bei landesweiten Luftangriffen wurden mehrere ranghohe Vertreter des Iran getötet, darunter das geistige Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei. Die US-israelischen Angriffe erfolgen auch in zivilen Wohngebieten. Die USA verbieten Israel weitere Angriffe auf den Libanon. US-Präsident Donald Trump erklärte, Washington untersage Israel aktiv, weitere Angriffe auf den Libanon durchzuführen, während sich die Waffenruhe allmählich festigt. Israel wird den Libanon nicht länger bombardieren. Die USA haben es ihnen verboten. Es reicht, schrieb Trump am Freitag auf seiner Social-Media-Plattform Truth. Er betonte außerdem, die Waffenruhe zwischen Libanon und Israel stehe in keinem Zusammenhang mit den laufenden Gesprächen mit dem Iran. Washington werde weiterhin mit dem Libanon zusammenarbeiten und die Situation angemessen bewältigen. Die deutsche Marine hat angesichts der Debatte um einen Einsatz in der Straße von Hormuz vor einer Überlastung gewarnt. Wir haben die kleinste Marine aller Zeiten, aber eine Masse an Aufgaben, sagte Marineinspekteur Jan Christian Karg der Wirtschaftswoche in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland dürfe der Fokus nicht verengt werden. Die Welt mag gerade in den Nahen Osten schauen. Wir erleben aber auch einen Anstieg an Aktivitäten an der Nord- und Ostflanke, denen wir begegnen müssen, erklärte Karg. Er verwies dabei auf eine Zunahme von U-Booteinsätzen, Flugraumverletzungen und Sabotageakten an Pipelines und Unterseekabeln. Die richtigen Kämpfe zu wählen und dann zu führen, das ist und bleibt unsere Herausforderung, denn alles, was wir haben, ist im Einsatz, betonte der Vizeadmiral. Der internationale Airline-Verband IATA warnt wegen des Kerosinmangels infolge des US-israelischen Angriffskriegs gegen den Iran vor den ersten Flugausfällen Ende Mai in Europa. Die Einschätzung der Internationalen Energieagentur mit Blick auf mögliche Engpässe bei Flugbenzin gibt Anlass zur Besorgnis, erklärte die IATA am Freitag. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, kurz BDL, forderte sofortige, vorzugsweise auf EU-Ebene koordinierte Maßnahmen. IATA-Chef Willy Walsh verwies auf die Lage in Asien. Dort komme es bereits zu Flugausfällen wegen Kerosinmangels. Asien ist sehr viel stärker als Europa von Kerosinlieferungen aus den Golfstaaten angewiesen. Der BDL in Berlin erklärte, Kerosinmangel werde in einem ersten Schritt dazu führen, dass weniger ausgelastete Kurzstrecken temporär ausgesetzt werden und älteres Fluggerät mit höherem Kerosinverbrauch schneller außer Betrieb genommen wird.
Eingeschränkte Fluganbindungen würden der deutschen und europäischen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen, betonte der Verband. Die Sommerreisesaison steht unmittelbar bevor. Das Ökosystem Tourismus ist in der Hauptreise- und Geschäftszeit bei ein- und ausreisenden Touristen auf den Luftverkehr angewiesen. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie Nachrichten.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute möchten wir Ihnen einen Basketballstar der türkischen Sportgeschichte vorstellen. Ein Name, der unser Land stolz auf den Basketballfeldern vertreten hat und die türkische Flagge in der NBA in die höchsten Höhen getragen hat. Hidayet Türkoğlu. Wir werden gemeinsam sein Leben, seine Karriere und das Vermächtnis, das er hinterlassen hat, erkunden. Hidayet Türkoğlu wurde am 19. März 1979 in Istanbul geboren. Schon in jungen Jahren fiel seine Leidenschaft für Basketball auf. Er entwickelte seine Fähigkeiten in den Basketballschulen Istanbuls. Mit seiner Körpergröße, breiten Schultern und außergewöhnlichen Händen war er körperlich wie geschaffen für den Basketball. Doch was ihn wirklich einzigartig machte, war seine herausragende Spielintelligenz. Im Nachwuchssystem des türkischen Basketballverbands konnte sich Türkoğlu schnell beweisen und trat in jungen Jahren dem Kader von Efes Pilsen bei. Die Erfahrung in diesem traditionsreichen europäischen Verein war der wichtigste Schritt, der ihn auf die NBA vorbereitete. Der NBA Draft, das jährliche Auswahlverfahren, ist ein großes Event, bei dem die Teams der größten Basketballliga der USA nacheinander junge Talente verpflichten. Im Jahr 2000 wurde Hidayet Türkoğlu an 16. Stelle von den Sacramento Kings ausgewählt. Das bedeutete, dass er weltweit als der 16. wertvollste junge Spieler galt, ein stolzer Moment für den türkischen Basketball. In seinen ersten Saison spielte er als Ersatzspieler, konnte aber Jahr für Jahr mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Spielen bei den Sacramento Kings neben legendären Spielern wie Vlade Divac, Chris Webber und Peja Stojkovic trug wesentlich zu seiner Entwicklung bei. Der Höhepunkt von Hidayet Türkoğlu's Karriere war zweifellos seine Zeit bei den Orlando Magic. 2004 kam er zum Team und wurde innerhalb weniger Saisons zu einem der Führungsspieler. In der Saison 2007 bis 2008 war er gemeinsam mit Dwight Howard Teil eines dynamischen Duos und einer der wichtigsten Spieler des Teams. Die Saison 2008 bis 2009 war für Türkoğlu wirklich historisch. Die Orlando Magic erreichten das NBA-Finale der Eastern Conference und schließlich die NBA Finals. Auf diesem unglaublichen Weg erzielte Türkoğlu durchschnittlich 19,5 Punkte, 5,5 Rebounds und 4,3 Assists, beeindruckende Zahlen, die seine damalige Größe verdeutlichen. Besonders im zweiten Spiel der Eastern Conference Finals gegen die Cleveland Cavaliers erzielte er in der letzten Sekunde der Verlängerung einen entscheidenden Dreierpunktwurf, ein Moment, der in die NBA-Geschichte einging. Dank solcher Leistung wurde Hidayet Türkoğlu am Ende der Saison 2008 bis 2009 als Most Improved Player, am meisten verbesserter Spieler, ausgezeichnet, einer der prestigeträchtigsten individuellen Preise, den ein türkischer Spieler in der NBA gewinnen kann. Hidayet Türkoğlu's Erfolge beschränkten sich nicht nur auf seine NBA-Karriere. Mit der türkischen Nationalmannschaft vertrat er sein Land auf zahlreichen internationalen Bühnen. Bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2010 spielte er eine entscheidende Rolle, dass Türkiye die Silbermedaille gewann. Dieser Erfolg, der als größter Erfolg der türkischen Basketballgeschichte gilt, war maßgeblich seinem Leadership und seiner Leistung zu verdanken. Auch bei der Europameisterschaft repräsentierte Türkoğlu Türkiye. Über viele Jahre war er ein unverzichtbarer Spieler des Nationalteams. Mit entscheidenden Punkten und seiner Führungsqualität wurde er auch für junge türkische Basketballer zu einer Inspirationsquelle. Nach seinen Erfolgen bei den Orlando Magic wechselte Türkoğlu zu den Toronto Raptors, kehrte kurz zu den Magic zurück und spielte in den letzten Jahren seine Karriere bei den Phoenix Suns, Los Angeles Clippers und Oklahoma City Thunder. Insgesamt bestritt er über 900 NBA-Spiele und erzielte im Durchschnitt 12,6 Punkte, 4,3 Rebounds und 3,4 Assists pro Spiel. 2014 beendete Türkoğlu nach rund 14 NBA-Saisons seine Karriere und kehrte nach Türkei zurück. Hier begann er ein neues Kapitel als Sportfunktionär und trug weiterhin zur Entwicklung des türkischen Basketballs bei. Was Hidayet Türkoğlu von anderen Spielern unterschied, war seine Fähigkeit, mit 2,08 Metern Körpergröße und langen Armen das Spiel zu gestalten. Als Flügelspieler konnte er sowohl von außen treffen, als auch die gegnerische Verteidigung lesen und seine Mitspieler in die richtigen Positionen lenken. Diese Vielseitigkeit machte ihn zu einem Vorreiter des modernen Basketballs. Besonders in entscheidenden Momenten bewahrte er Ruhe und traf seine Würfe mit hoher Quote, ein Beweis für seine Eliteklasse. NBA-Analysten bezeichneten ihn oft als Big Shot Maker, also als Spieler, der in den großen Momenten punkten kann. Hidayet Türkoğlu setzte seine Beiträge zur Entwicklung des Basketballs fort, indem er in führenden Positionen im türkischen Basketballverband tätig war. Als Präsident und Funktionär arbeitete er an der Weiterentwicklung des Nachwuchssystems, an internationalen Beziehungen und an der Stärkung der Nationalmannschaft. Viele türkische Basketballspieler, die seinen Weg gingen, träumen heute davon, in der NBA zu spielen. Türkoğlu zeigte nicht nur, wie hoch ein Sportler steigen kann, sondern auch, welche Werte man bewahren sollte, während man sein Land stolz vertritt. Die Geschichte von Hidayet Türkoğlu zeigt uns ein Bild von Ausdauer, Fleiß und einem stolzen Weg. Mit dem NBA Most Improved Player Award, der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2010 und Hunderten von NBA-Spielern hinterließ Türkoğlu einen unauslöschlichen Eindruck in der türkischen Sportgeschichte. Wir ehren Hidayet Türkoğlu mit Respekt und wünschen ihm weiterhin Gesundheit und Erfolg. Auf Wiederhören!
Ruhmreiche türkische Sportler.
So, meine Damen und Herren, ich bin weiterhin am Mikrofon. Ich habe vorhin angekündigt, dass Sie auch die Sendereihen Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages sowie türkische Musik hören werden. Aber nein, ich habe stattdessen eine Überraschung. Mir gegenüber sitzt
Manfred Korn aus Stuttgart.
Ja, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Manfred. Ich freue mich sehr, dass ich es mal geschafft habe, zu TRT zu kommen. TRT kann ja weniger zu uns kommen, dann komme ich eben mal vorbei.
Super. Und ich freue mich sehr, dich persönlich kennenzulernen. Du bist einer der fleißigen Hörer und ein lieber Freund in der Hörerfamilie der deutschen Redaktion. Ich bin dir dankbar, dass du unser Freund bist, unser Hörer bist. Und erzähl mal, wie du die Reise geplant hast, wie bist du auf die Idee gekommen, die Türkei zu besuchen? Ist das dein erster Besuch?
Ja, es ist mein erster Besuch in der Türkei. Ich habe natürlich durch Kollegen, die ich früher bei der Arbeit hatte, türkische Kollegen, schon ein bisschen Informationen bekommen über die Türkei. Aber mein Wunsch war einfach, in der Rente, also ich bin jetzt mal seit 4 Jahren im Ruhestand, noch Reisen zu machen und unter anderem die Rundfunkanstalten zu besuchen, mit denen ich Kontakt habe. Und da ist TRT auf jeden Fall wichtig. Und solange ich nicht gesundheitlich kann, habe ich gedacht, ich mache das. Und die Reisen mache ich alleine. Meine Frau ist noch beruflich angebunden, die kann das noch nicht machen. Und die Reiseplanung war einfach, ja, wie komme ich nach Ankara? Und das Einfachste war natürlich, ab Stuttgart kann man direkt nach Istanbul fliegen. Dann bin ich 4 Tage in Istanbul gewesen, muss man ja machen, habe Moscheen besucht, also es reicht im Grunde genommen erstmal und bin dann jetzt mit dem Hochgeschwindigkeitszug, eine ganz tolle Sache, in 4 Stunden nach Ankara gefahren.
Toll.
Toll. Was hat dich in Istanbul beeindruckt? Du hast ja von Ankara noch nicht vieles gesehen, aber wie sieht es mit Istanbul aus?
Istanbul ist natürlich sehr voll und ist sehr bunt. Man sieht natürlich Historie, man sieht überall in der Stadt die Ursprünge von Istanbul, die alten Mauern, die alten Gebäude, man findet Museen irgendwelcher Art. Ich war zum Beispiel in Hammam, zum türkischen Bad, das war von 1700 irgendetwas, ist momentan ein Museum, das war äußerst beeindruckend, ist kaum jemand reingegangen. Die Touristen, die gehen natürlich alle zu Hagia Sophia und diesen ganzen Sachen. Ich habe versucht, immer einfach mal einen ganzen Tag durch Istanbul zu laufen. Ich habe Gott sei Dank so ein kleines Smartphone mit einer elektronischen Karte. Man kann sich da nicht verlaufen. Bin einfach kreuz und quer gelaufen, so, bis ich nicht mehr konnte.
Du hast von Katzen geschrieben. Du hast ja mir geschrieben, dass du sehr viele Katzen gesehen hast.
Ja, das war verblüffend. Ich habe immer darauf gewartet in einer großen Stadt, dass man Hunde sieht, ehrlich gesagt. Und die Probleme, die man mit Hunden teilweise hat. Man wird verfolgt und hat halt Hinterlassenschaften. Aber dann war ich verblüfft, dass ich die vielen Katzen gesehen habe. Ich habe gedacht, na, was haben die Katzen mit dem Hund gemacht? Haben die alle verjagt?
Vertrieben irgendwie.
Genau. Jetzt weiß ich, dass Istanbul die Stadt der Katzen genannt wird.
Ja, Stadt der Katzen wird Istanbul genannt. Sollen wir jetzt ein bisschen über die Kurzwelle sprechen? Was meinst du?
Wir können es machen, ja.
Das ist ja unser Fall.
Ja, klar,
das ist unser Thema.
Natürlich.
Seit wann hörst du Kurzwelle?
Das ist eine interessante Geschichte, jawohl. Das muss man so sagen. Ich bin, glaube ich, im Alter von vielleicht 12 Jahren oder sowas zur Kurzwelle gekommen. Oder 10 Jahren vielleicht sogar. Ich hatte damals zu Hause ich bin 70 Jahre alt, das war in den 60er Jahren. Wir hatten zu Hause natürlich die typischen Radioempfänger, die so ein paar andere Knöpfe haben, wo man mal draufdrücken konnte. Ja. Das habe ich natürlich gemacht, obwohl es streng verboten war. Meine Eltern wollten nur einen Sender hören und den durfte ich nicht verstellen. So, und die Kurzwelle war halt einfach toll. Ich habe dann einen Schulkameraden gefunden, der hat mir eine Liste gegeben. Da gibt es Sender mit den Frequenzen. Und habe ich einfach mal versucht und habe dann festgestellt, ja, da kann man hören. Damals konnte ich noch nicht viel gut Englisch, da habe ich die deutschen Sender gehört und habe dann per Post einfach Empfangsberichte geschrieben. Teilweise haben die monatelang gebraucht. Das längste, was mal ankam, war aus Quito, aus Ecuador. Es hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich die Karte zurückbekommen habe. Und nach habe ich dann halt damals die Stationen angehört. Es gab damals sehr, sehr viele Stationen noch.
Du hast zunächst die Radiostationen gehört, die Deutsch
genau,
die Sendungen ausgestrahlt
genau,
haben.
Genau.
Welche
War damals natürlich, ja gut, sagen wir so, das war Ecuador, habe ich schon mal genannt. Dann habe ich natürlich die russischen und diese belarussischen Sender gehört. Die hat es damals sehr viele gegeben. Radio Japan gab es natürlich, Radio Vietnam. Da habe ich zum Beispiel 1975 mal eine Empfangsberichtsbestätigung bekommen. Und was gab es dann noch? Gute Frage. China gab es natürlich. Es gab so viele Sender, man kann das fast gar nicht aufzählen, wo man da überall Sachen bekommen hat. Insbesondere aus den russischen Richtungen, da hat man sehr viel Material auch bekommen. Die haben uns sehr bedient mit verschiedenen Sachen. Südafrika zum Beispiel war auch ein sehr interessantes Thema. Der Sender kam ja auch sehr gut rein und war interessant. Für mich war es einfach interessant, mal zu hören, was machen die Leute, was ist das Thema in den Ländern.
Welche Themen magst du?
Die Themen insbesondere, würde ich sagen mal, ja, sagen wir so ein bisschen historische Themen über die Völker dort und wie die Leute so leben. Das ist für mich besonders interessant, würde ich sagen.
Die anderen Kulturen.
Genau, die anderen Kulturen, ja, natürlich.
Und seit wann hörst du uns?
TRT, glaube ich, seit 15 Jahren, könnte ich mir vorstellen. Das hat relativ später angesetzt, muss ich sagen. Ich habe Physik studiert und während des Studiums hatte ich nicht viel Zeit, da habe ich relativ wenig gemacht. Bin dann erst wieder so 2000er Jahre wieder etwas eingestiegen. Leider da waren nicht mehr so viele Sender unterwegs.
Ja, leider.
Und gestartet bin ich wieder mit NHK Japan. Den hatte ich in der deutschen Redaktion sehr, sehr lange Kontakt. Die habe ich auch mal besucht übrigens.
Wie sind deine Eindrücke?
Von wo?
Von Japan?
Japan war, ist toll. Ich bin inzwischen dreimal in Japan gewesen. Ich habe auch damals, wir hatten in der Universität, hatten wir ein Gerät gekauft in Japan. Bin als Operator dort geschult worden, habe dann ein bisschen Japanisch gelernt.
Ja.
Habe es inzwischen auch ausgebaut. Also es ist ganz lustig. Und ich liebe Japan, muss ich sagen. Es ist weit weg. Und ja, ich gehe auf jeden Fall wieder hin. Meine Frau auf jeden Fall auch.
Ja. Und vielleicht kommst du mit deiner lieben Frau auch mal nochmal nach Ankara. Entschuldigung. In die Türkei vielleicht, das hoffe ich. Welche Sendereien gefallen dir bei uns?
Ja, also das Neueste, was ich jetzt entdeckt habe, war die Sternstunden mit der Aleph. Und die diese Völker, diese anatolischen Völker, das sind genauso Sachen, die mich sehr interessieren. Natürlich den Briefkasten, das ist vollkommen klar. Mhm. Aber die beiden Sendungen, gerade Sternstunden, ich bin ja auch als Physiker um Astronomie interessiert und habe da verblüffende neue Erkenntnisse gewonnen und bin da in Kontakt und mit den Völkern, das finde ich toll, weil du da ja über die Lieder und über diese historischen Sachen da was erzählst. Und das tausche ich immer mit meiner ehemaligen türkischen Kollegin aus. Und die,
Kader?
Mit der Kader,
ja.
Und die ist also voll begeistert, die hat gesagt, das habe ich noch nicht gehört, das weiß ich wieder was Neues. Ja, ja.
Mit Frau Kader hast du ja auch ein gemeinsames Thema, meine Stimme geht weg, 1001 Nacht.
Genau, 1001 Nacht. Das war auch eine interessante Geschichte. Ich habe mal vor einiger Zeit, als Kinder erfährt man ja 1001 Nacht, das sind so ein bisschen Märchen irgendwelcher Art. Aber ich habe dann vor ein paar Jahren von der Claudia Ott die Neuübersetzung, die deutsche, bekommen. Und die ist in einem lesbaren Stil geschrieben. Das 1001 Nacht, Affen Leila bei Leila, wie es so schön arabisch heißt, das kann man ja nicht lesen in dieser französischen Übersetzung. Das ist so holprig und merkwürdig. Aber es ist sowas von spannend, finde ich, 1001 Nacht. Vor allem die Rolle der Frauen finde ich da toll. Die sind ja viel, viel cleverer als die Männer. Und ich wundere mich, dass das irgendwie durchgekommen ist.
Damals. Ja, und was planst du jetzt für die folgenden Tage?
Ja gut, morgen gehe ich auf jeden Fall in das Hethiter-Museum hier in Ankara. Das ist, ich wollte ursprünglich auch nach Hatusha fahren, aber Hatusha, das ist zu weit weg hier und ich habe kein Auto und werde auch kein Auto hier mieten und es ist nicht erreichbar, wo die Ausgrabung sind. Und man findet dort wahrscheinlich auch, wie jede Ausgrabung, nichts, muss jemand finden, der ihm das erklärt. Und ich denke mal, Hethiter-Museum hier in Ankara ist auf jeden Fall ein Eintritt wert, dass man da hingeht und dann bekomme ich da einen guten Eindruck. Und ich kann natürlich im Internet nämlich nachträglich noch ein bisschen informieren über die ganze Sache. Ich finde es einfach toll, dass zu der Zeit schon so clevere Leute unterwegs waren. Ich habe vor einiger Zeit auch mal den Gilgamesch anfangen zu lesen. Gilgamesch ist auch so eine Geschichte von 4000 Jahren oder 5000 Jahre her. Das ist unglaublich, was da die Leute schon für Ideen hatten und für Einsichten.
Ja, die Altstadt von Ankara ist auch schön.
Ja.
Ich hoffe, dass die Altstadt gefällt dir. Dann will ich dich fragen, du bist ja auch aktiv als Kurzwellenhörer.
Ja.
Was du so alles unternimmst, damit die Kurzwelle noch bestehen bleibt.
Ach so, ja gut, natürlich. In der Kurzwelle, da ist es so, da bin ich vor über 10 Jahren, bin ich dann mal auf diesen RTI-Hörerclub von Bernd Zeiser gestoßen. Der hat mich damals eingeladen, als wir in Vietnam waren, in Vietnam. Die hatten ein Live-Interview mit meiner Frau und mir ausgestrahlt und das hat der Bernd gehört. Und dann daraufhin hat er die Adresse von dort bekommen, hat uns angeschrieben und da bin ich dort eingestiegen. Also ich bin jetzt ein Mitglied dieser 100 Leute, die etwa dort sind. Und zudem ist natürlich bei Kurzwelle, ich engagiere mich auch ein bisschen, ja, ich besuche die Sender, halte Kontakt zu den Sendern, dann versuche ich auch, die Deutsche Welle in Deutschland hat ja leider ihr Kurzwellenprogramm eingestellt. Versuche ich vielleicht ein Interesse zu wecken, dass man das wieder aktiviert und frage immer mal nach, was findet ihr in Deutscher Welle gut? Und da habe ich mal als Extrembeispiel einen Schulkameraden gefunden, der lebt in Südwestafrika, in Namibia heutzutage. In Windhoek in der Nähe, die haben da eine Farm der Eltern, da habe ich eine Schule kennengelernt und der hat gesagt, damals ist abends immer die Familie versammelt gewesen vom Rundfunk und hat Deutsche Welle gehört. Das war für die äußerst wichtig. Die hatten keine Kontakte sonst zu Deutschland.
Die Heimat.
Das hat mich total beeindruckt und das bringe ich immer als Beispiel.
Das gilt auch für uns, weißt du? Die
so ist es.
Türkischen, wenn ich sagen darf, Gastarbeiter haben,
ja.
Als sie in Deutschland lebten, immer die Stimme der Türkei, hieß es ja damals.
Ja.
Die Stimme Türkis. Immer eingeschaltet, meine Eltern auch.
Ja.
Das war die einzige Verbindung sozusagen zur Heimat, jeden Tag die Nachrichten
klar,
zu bekommen.
Klar. Man muss das auch verstehen, wenn man da vollkommen weg ist. Die Leute konnten am Anfang die Sprache nicht, sind aus Gegenden gekommen, die auch nicht so gut angebunden waren, denke ich mal. Und das war also moralisch schon mal sehr, sehr wichtig, in einem fremden Land zu leben. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Ich habe Verwandte aus Süditalien, denen ist es genauso gegangen, dass die ganze Familie nach Deutschland zum Arbeiten gegangen. Inzwischen haben wir sehr gute Kontakte mit denen, die erzählen auch ganz viele interessante Geschichten aus der Zeit.
Du nimmst auch an Kurzwellentreffen teil?
Ja, eigentlich nur in diesem in Gaggenau, Ottenau, mit Bernd Seiser. Sonst an sich bin ich momentan noch bei keinem Treffen gewesen, muss ich zugestehen.
Wird es das erste Mal sein, dass du teilnimmst? Nein.
Nein. Ich bin schon über 10 Mal, glaube ich, dabei gewesen. Also vor 10 Jahren beim ersten Mal, 11 Jahren bin ich beim ersten Mal zugestoßen.
Und wie findest du das?
Das ist immer gut. Also es wechselt immer auf die Anzahl der Teilnehmer. Man lernt die Leute wirklich mal persönlich kennen. Das ist das ganz Wichtige. Und da haben sich Freundschaften gebildet. Ich habe auch schon in Häusern den Christoph Paustian besucht. Da zufälligerweise hab ich meiner Frau zum Geburtstag ein Wellnesswochenende geschenkt. Und da stand in der Zeitung, Häusern bietet sowas an. So, und dachte ich, naja, Häusern, das kenne ich irgendwo. Dann habe ich rausgefunden, dass der Christoph Paustian im Hotel dort arbeitet. Und das war natürlich für mich eine ganz tolle Sache. Wir sind schon das zweite Mal dort gewesen und ich treffe mich dort dann immer mit ihm.
Ja, Christoph, liebe Grüße aus Ankara.
Ja, genau, Christoph, bleib dabei.
den lieben Bernd Seiser wollen wir auch grüßen und den lieben Gerne. Volker Wilschrey auch. Er hat dir Fotos geschickt?
Ja, Volker Wilschrey hat mir die großen Berichte geschickt. Er ist da weltweit unheimlich viel unterwegs
Unglaublich,
gewesen.
Unglaublich, wo er überall war.
Das werde ich nie erreichen, sowas. Aber es war zu Zeiten, als auch noch die Leute immer mal bei Preisausschreiben oder bei Contests gewonnen haben und sind dann eingeladen worden von den Sendern. Ist lange vorbei.
Ja, wir haben in den 90er Jahren auch so einen Aufsatzwettbewerb immer veranstaltet. Genau. Und unsere Gäste waren dann, Gewinner waren auch Volker Wilschrey, Bernd Seiser, Fritz Andorf, der ist verstorben, leider. Mhm. Es ist immer sehr schön, die Person persönlich kennenzulernen, die uns einschalten, die uns hören und die uns schreiben.
So ist es.
Und für den Hörer ist es sicherlich interessant, die Person kennenzulernen, die vor dem Mikrofon sitzt und
spricht. So ist es. Und also ich schätze mich glücklich, also mit dir, Ufo, also so einen tollen Partner gefunden zu haben. Meine Themen, die ich da immer mal bringe, sind teilweise vielleicht etwas merkwürdige Themen, aber ich merke, dass dir das Spaß macht, dass ich die richtigen Sachen da immer erwähne. Und ich finde das toll. Also wir haben einen schönen Austausch.
Ja.
Und ich hoffe, dass die anderen Leute auch was davon haben.
Ich finde es auch toll. Also wenn du zum Beispiel oder ein anderer Hörer ein Thema zur Sprache bringt und ich dann darauf eingehe und dann sehe ich, andere Hörer äußern sich auch zum Thema. Das ist super.
Das ist bei 1001 Nacht war so zum Beispiel.
Das ist gut. Auch und wenn es um die Kurzwelle geht, dann schreiben die Hörer auch ihre Meinung.
Ja.
Schade eigentlich, dass es nur noch wenige Stationen gibt, die Deutsch senden.
Ja. Aber man muss ehrlich sein, ich habe meine Tochter ist 30 Jahre alt, die wird nie Kurzwelle hören und hat vollkommen andere Kanäle, wie sie sich informiert. Das ist leider ein Wechsel, den man heute hat. Gut, ich liebe auch das Internet, muss ich sagen. Das Internet hat mir jetzt zum Beispiel auf der Reise unheimlich geholfen. Die ganzen Buchungen, die man machen muss und die Informationen vorher, das ist eine tolle Sache.
Geht ruckzuck,
genau. Aber es ist natürlich so, im Grunde genommen bin ich Pionier. Ich habe 1987 meine erste E-Mail geschrieben, haben die meisten Leute noch gar nicht gewusst, was eine E-Mail ist. Haben wir von der Universität aus eine Möglichkeit gehabt. Und da habe ich gesehen, okay, damit kannst du Kontakte aufrechterhalten. Mhm. Und dieses Schreiben von Briefen, ist kann man auch machen, aber es ist inzwischen fast auf Null gegangen.
Ja. Ich merke das auch, dass mehr Freunde, also Hörer, mehr via E-Mail mit uns in Kontakt stehen.
Ja.
Wir bekommen auch Briefe, aber es wird immer weniger.
Wird weniger, ja, klar, natürlich.
Der Michael Lindner, der schreibt gerne Briefe,
lange
Briefe.
Ja.
Dann wollen wir auch den lieben Michael hier grüßen.
Klar.
Er wirft manchmal auch interessante Themen auf, oder?
Ja, das stimmt. Es gibt immer, also man muss sagen, die Leute, die man da kennenlernt, sind interessante Persönlichkeiten. Man merkt halt, die wollen sich auch noch äußern. Das sind die aktiven Leute. Ja? Es gibt ganz viele passive Leute, auch sind aktive Leute. Das ist genauso bei mir, wenn wir normalen Rundfunk, also unseren lokalen Rundfunk, irgendwas nicht passt oder nicht gefällt, dann gebe ich dort Feedback. Und das ist für die Leute echt wichtig, würde ich sagen.
Dann will ich dich danach fragen, was du so alles unternimmst als Kurzwellenhörer. Jüngst. Du schreibst mir ja immer, ich weiß das, aber vielleicht die anderen wollen das wissen.
Ja gut, auf jeden Fall versuche ich natürlich die Empfangsberichte, wenn es geht, irgendwo loszubekommen, das ist ganz klar. Und was ich aber auch noch habe, bleibe halt in Kontakt zu manchen von den Hörerkollegen, die ich habe. Und was auch in letzter Zeit nochmal zugekommen ist, es gibt manchmal so Besuche bei irgendwelchen Sendern. Zum Beispiel habe ich in Berlin mal Königs Wusterhausen besucht. Und dort Detlef Hansen hat mir eine Privatführung gegeben. Viele Grüße, Detlef, wenn du uns hören solltest.
Ja, Detlef, wenn du uns hörst, dann Grüße aus Ankara.
Also das sind zum Beispiel solche Sachen, die ich zur Kurzwelle zumache. Und ich habe dort dann auch die Deutsche Welle besucht in der Wolterstraße war das, glaube ich, in Berlin. Und habe den, es war interessant, da war auf Englisch geführt ein Seminar für junge Journalistenanwerber. Und da haben sie mich gefragt, na gut, zukommen. Dann bin ich einfach dazu gesessen und habe dann als ganz anderer Exotengast mal erzählt, was ich eigentlich mache. Und habe den dann auch empfohlen, geht mal in die Sendeanlage hin, guckt mal, wo das eigentlich herkommt, das ganze Ding, was das die Ursprünge sind. Die war teilweise ziemlich verblüfft. Ich versuche da ein bisschen die jüngeren Leute auch mit dem Thema zusammenzubringen.
Wir haben ja sehr wenige junge Hörer.
Ja.
Ab und zu schreibt uns einer, vielleicht der Vater.
Der Xaver sagt, zum Beispiel.
Ja. Oder der Onkel sagt, ja, nur hör doch mal Kurzwelle, das ist Kurzwelle. Aber gut, ein Brief, ein Empfangsbericht und dann vielleicht noch einen, aber dann ist Schluss. Sie haben einfach kein Interesse.
Sie haben kein Interesse, ja. Man wird auch heutzutage, wenn man mal ein Smartphone anguckt und es gewohnt ist, es ist klar, das ist unendlich, was man da an Informationen kriegt. Man braucht nichts mehr anderes. Das ist echt ein Problem. Das Problem ist, das Zeug zu verdauen. Also man muss sich auf wenige Sachen konzentrieren. Mir geht es inzwischen fast genauso. Man muss sagen, ich versuche Fernsehen etwas zu reduzieren, immer mehr Radio zu hören, Podcasts zu hören, irgendeine Form, Zeitung zu lesen, Bücher zu lesen, da komme ich nicht mehr ganz so zu. Also früher konnte ich etwas mehr Bücher lesen, da habe ich gependelt mit dem Nahverkehr, da konnte ich in der S-Bahn Stuttgart sitzen und dann hat man Zeit gehabt. Aber man muss sich Zeit nehmen für die Sachen und es ist zu schnelllebig. Man verdaut es nicht so richtig. Wenn man auf dem Smartphone huscht man so durch, einen Text lesen auf dem Smartphone, das ist für mich ein Unding im Grunde genommen. Also das ist schwierig.
Also ich weiß, dass deine Tochter kein Interesse an der Kurzwelle hat. Wollen wir deine Tochter auch grüßen? Haben wir vorhin gemacht.
Ja, genau. Ich nicht. Also Victoria, der Papa ruft an, aus, ich glaube, 3000 Kilometer Entfernung. Stell dir vor, das geht.
Ja, liebe Victoria, vielleicht schaltest du auch mal die Kurzwelle ein und die Stimme Türkis und schreibst uns. Das wäre toll. Aber wie sieht es mit deiner Frau aus?
Die ist natürlich mit Kurzwelle auch nicht, hat nichts im Hut, ne, muss ich sagen. Radio hören ist ganz klar, aber Kurzwelle, gut, sie war dabei beim Hörertreffen schon einmal, das ist klar, aber ansonsten ist natürlich so, das ist, Kurzwelle, das muss man lieben, da muss man angefangen haben. Das kann man nicht so lässig starten.
Hört sie ab und zu mit, oder?
Nee, eher nicht.
Eher nicht?
Nee.
Lieber nicht.
Ich erzähle ihr manchmal was, aber sie hört nicht aktiv mit, nee, muss ich sagen. Schade. Gut, du hast schon mal bei ihr angerufen, du hast sie schon mal am Telefon gehabt. Da weiß er, dass da irgendjemand auf der anderen Seite ist.
Wer macht denn diese Sendung?
Ja, genau.
Toll. Ja, und ich weiß, dass du auch türkische Gerichte probierst.
Ja.
Açma zum Beispiel.
Açma.
Hast du in Istanbul Açma gegessen?
Ja, ich habe inzwischen Açma gegessen, natürlich. Ja, klar. Und auch, ich kenne die Sachen teilweise nicht. Köfte habe ich gestern Abend gegessen. Köfte,
das sind kleine
Frikadellen. Ja, aber es war schmackhaft mit verschiedenen Zutaten, war sehr scharf teilweise. Gott sei Dank habe ich ein Eiwa dazu gehabt, dass es etwas gekühlt hat.
Ayran,
ja.
Mit Joghurt und Wasser.
Joghurt, ja, das ist gut.
Das kann man auch zu Hause zubereiten.
Ja,
Ja. Und wie sieht es mit Süßigkeiten aus?
Ach, das mag ich natürlich auch, das ist ganz klar. Also im Frühstück habe ich ein süßes Frühstück gemacht mit solchen Kringeln, irgendwelchen Schokolade drin und Mohn drin und irgendwas. Ich weiß nicht, was es genau war. Ich gehe einfach hin und deute drauf in der Bäckerei. Man kann sich hier dumm und dämlich essen.
Wie sieht es mit Aschure aus?
Aschure auf jeden Fall auch. Das bekomme ich aber leider nicht mehr. Es war vor Jahren mal bei uns ein türkischer Laden im Ort. Der hat es so eine Packung gegeben, die hat man mit Wasser einfach aufgekocht. Und ich habe aber gehört bei euch zum Beispiel, dass das ziemlich kompliziert ist, sowas zusammenzustellen. Und der Laden ist leider nicht mehr da. Und ich habe bis jetzt noch keine andere Quelle gefunden. Ich habe können Sie bestellen natürlich im Internet, aber das mache ich nicht. Ich schaue, ob ich einen türkischen Laden oder einen asiatischen Laden irgendwo bekomme.
Du könntest ja hier dann, bevor du nach Deutschland fliegst,
kann ich was mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da durch den Zoll komme, wenn die nachher das rausziehen.
Ja, ist aber nicht so teuer.
Das ist Rauschgift oder so irgendwas.
Das wollen wir ja nicht.
Ja, es ist gefährlich, wenn man irgendwie Sachen im Koffer hat, die nicht identifizierbar sind. Naja.
Ja. Wohin geht es demnächst?
Der nächste Station ist Konya. Da fahre ich dann auch mit Zug hin. So fast 2 Stunden fährt man dort. Bin ich auch 4 Tage. Und Konya ist ja kulturell ziemlich bekannt mit den Tanzen Derwischen und so verschiedenen Sachen. Genau. Ich gehe einfach mal hin und dann schaue ich mal an, was gibt es dort. 4 Tage habe ich Zeit. Und dann werde ich mit einem Flixbus oder einem Bus nach Kappadokien fahren und dort auch 4 oder 5 Tage bleiben und viel wandern. Dort habe ich vor, also wirklich Wanderungen zu machen, also selbstständig, einfach so durch die Gegend zu laufen. Und von Kappadokien, also von Göreme, ist glaube ich, spricht man es aus, da geht man gestern wieder zurück mit dem Bus nach Ankara hier wieder. Kurzen Stopp, 2 Übernachtungen und dann gehe ich wieder zurück nach Istanbul, 2 Übernachtungen und dann Flugzeug wieder zurück. Brauche ich mal zwischendrin ein bisschen den Stopp halt dann.
In Kappadokien kannst du ja auch die unterirdischen Städte.
Genau, da würde ich mal schauen, was es da alles gibt. Und ich muss nur aufpassen, dass ich dort nicht touristisch so sehr vereinnahmt wird. Ich möchte das Naturerlebnis eben haben und nicht den Tourismusrummel, der leider, das ist halt haben wir das Problem. Das ist in Istanbul genauso. Man wird an dieser Stelle angesprochen, wenn irgendein Führer zeigt einem irgendetwas. Aber immerhin.
Willst du denn weitere Radiostationen besuchen?
Momentan ist die Liste relativ eher zu Ende.
Zu Ende?
Ja, ich muss mal schauen, ob ich vielleicht da Richtung Ostblock nochmal irgendwie gehe, in Bulgarien, irgendwie in die Richtung vielleicht in Rumänien oder sowas, da gibt es noch welche. Ich wollte auch mal, zwar keine Kurzwellenstation mehr, den ORF in Wien besuchen. Das ist mir aber nicht gelungen bis jetzt. Da höre ich das deutsche Programm natürlich inzwischen auf Internet. Die hatten mal Zeit lang Kurzwelle.
Ja.
Die möchte ich auch gerne mal besuchen.
Du hast dich ja auch schriftlich bei denen beschwert, dass sie auf die Kurzwelle verzichten.
Ja, klar. Ich habe sogar den Bundespräsidenten geschrieben in Österreich. Ja. Der hat mir einen wunderschönen Antwort geschrieben mit Siegel und allem drum und dran.
Wow.
Ja, dass er nicht zuständig ist, aber er findet es gut, was ich da gemacht habe. Und die österreichische Rundfunk, das war toll, das hat man in ganz Europa, hat man das hören können. Ich war mal in Süditalien zum Beispiel, habe einen Kurzwellenempfänger dabei gehabt, hat man morgen eine halbe Stunde österreichische Rundfunk. Einfach das Programm 1:1 wurde es übertragen. Es war wunderbar, in ganz Europa zu hören. Schade. Gut, man kann es Internet jetzt inzwischen, klar.
Und was kannst du über deine Reise in den Staaten erzählen?
USA, ich war 2024 war ich in Kalifornien, beziehungsweise der Start beging in Texas. 2024 war ja eine totale Sonnenfinsternis. Und es hat mich Gott sei Dank meine amerikanische Freundin Christine darauf aufmerksam gemacht.
Die wollen ja auch, wir auch.
Ja, von hier die aus hört leider keine Kurzwelle, aber sie bekommt es dann mal mit. Und dann bin ich in Texas, in Dallas gewesen. Und habe dort ein wunderschönes Sonnenfinsternis erlebt, totale Sonnenfinsternis, mittags zur besten Zeit, die Wolken sind gerade rechtzeitig zur Seite gegangen, war also traumhaft. Und das war also ein erstes Ziel, warum es in den USA gehen wollte, Sonnenfinsternis. Dann bin ich nach Kalifornien gefahren, in der Nähe von Silicon Valley. Am Silicon Valley meine ehemaligen Kollegen von Bosch besucht. Bin dann aber auch noch zum SETI-Institut gegangen. SETI-Institut, die suchen ja nach Signalen von Zivilisationen auf anderen Planeten, was man erhofft, vielleicht mal irgendwann zu finden. Da bin ich auch Mitglied so ein bisschen, also Sponsor, und habe mich dort einladen lassen, habe dann das ganze Institut mal besucht nacheinander, habe Computermuseen dort besucht, da kann man auch unendlich sich aufhalten. Und danach bin ich dann nach Norden gefahren, nach Santa Rosa. In Santa Rosa habe ich eine Verwandte, die 3 Generationen nach mir gekommen ist, aktiv im Internet wieder gefunden, Kontakte aufgenommen, habe ganz tolles Erlebnis wieder gehabt. Ich habe ihr Bilder von ihrer Uroma mitgebracht aus meinem Familienalbum. War richtig schönes Familientreffen, war ganz toll sowas.
Wie hast du sie im Internet gefunden?
Ich habe einfach den Namen eingegeben und war hartnäckig. So lange gesucht, bis ich es irgendwo gefunden habe mit dem Namen. In den USA findest du fast alles. Also das ist wenn der Name einmal im Internet wo drin ist, dann ist er drin. Und dann hat sie natürlich am Anfang hat sie Angst gehabt, wer schickt mir da eine E-Mail auf mein Ding hier, hat einen Monat gedauert, aber dann hat sie getriggert, ich habe Bilder geschickt von früher, von ihrem Vater, als er noch jung war, mit mir zusammen als kleines Kind, und dann ist es aktiv gewesen.
Toll.
Und danach bin ich also von Kalifornien aus, bin ich dann zur NASA gegangen, nach Los Angeles. Und Los Angeles, da ist das Jet Propulsion Laboratory, wo die ganzen Raumsonden gebaut werden. Und das war auch ein Highlight. Habe ich mich angemeldet zu einer Führung. Und ich kannte von meiner beruflichen Tätigkeit, ich war bei Bosch in der Fertigung mikromechanischen Sonden, kannte ich dort den Chefpiloten des Mars-Hubschraubers.
Wow.
Und den habe ich kontaktiert und habe ihn dort getroffen. Wir haben dann mal eine gute Stunde geredet. War ein lustiges Thema so, und ich habe eine Führung dort bekommen, habe gesehen diese Jupiter-Sonde, die jetzt gerade unterwegs ist, der Europa Clipper, der wieder zusammengebaut wird, der wird ja in 5 Jahren mal schauen, ob dieser reine Mond um Jupiter rum einen Ozean unten drunter hat, der fliegt dann rum in 2031, glaube ich, ist es irgendwo. Das habe ich alles schön sehen können, habe da mit den Leuten geredet. Ich war ja auch eine Zeit lang mal in der Raumfahrtbauelementebeschaffung. Also ich kannte mich mit Raumfahrtthemen durchaus aus und auch so vom Hobby her.
Das war also eine tolle Reise für dich.
Und dann gab's noch die Arizona. Da habe ich langjährige Freunde, die ich für über 20 Jahre kenne. Christine, die mir da einen Tipp gegeben hat, die Familie besucht. Das war ganz toll. Und war eine richtige Wiedervereinigung wieder. Wir kennen uns ja seit Ewigkeiten. Die Kinder sind gemeinsam aufgewachsen. Die kenne ich alle und so. Das war richtig schön.
Ist deine Frau und deine Tochter, sind sie auch reiselustig so wie du? Oder?
Sie würden wahrscheinlich den Stil meiner Reise nicht mitmachen.
Anstrengend wahrscheinlich.
Ja, ich reise mit Minimalgepäck, versuche unterwegs immer ein bisschen, mich zu waschen und sonst irgendwas zu machen, weil ich muss flexibel sein unterwegs und ich bin auch, ja, wenn mal was schief geht und so, dann geht's halt mal schief, dann muss man mal warten und dann geht's nicht gleich weiter. Es ist teilweise wenig vorausgeplant und so ganz grob und dann mit Überraschungen dann. Und gut, wir werden dieses Jahr, meine Frau, wir haben noch vor, nach England zu gehen, nach Schottland. Wir haben dort auch ein paar Bekannte aus der Studienzeit noch kennen. Und das habe ich ihr versprochen, dass wir das dieses Jahr noch machen.
Zusammen. Toll. Und mit der Tochter?
Die Tochter, die ist unabhängig. Die ist seit sie vielleicht 15 ist oder so nicht mehr mitgegangen. Ist auch normal.
Super, ja.
Ich selber bin auch nie mit meinen Eltern großartig in Urlaub gegangen.
So wie der Vater, so die Tochter.
Wahrscheinlich. Ach nee, das ist ja, die Kinder, wenn man aufwächst, muss man selber aktiv werden. Und das geht nicht mit Eltern mitgehen. Das ist ja auch komisch, wenn man dann, also ja, ich weiß nicht, ab 15 Jahre alt oder sowas mit Eltern noch rumläuft. Die Eltern wollen dann vielleicht zur Blasmusik gehen oder sowas, mal übertrieben gesagt. Da gehen die Kinder nicht mehr mit.
Ja. Nee, das ist ja klar. Lieber Manfred, du bist auch interessiert an Frauenrechten,
ja.
Menschenrechten.
Ja. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Also ich muss echt sagen, wenn man das so anguckt, was weltweit so passiert, Frauen gegenüber, man hat den Eindruck, dass Frauen nicht dieselben Rechte zugestanden werden. Das hört sich ganz blöd an, aber so ist es irgendwo. Es kann doch nicht sein, dass Frauen fast versklavt werden in irgendeiner Form. Noch schlimmer ist natürlich in den Kriegsgebieten, was da den Frauen passiert. Aber auch sonst, da gibt es Situationen in Familien, die Frauen, die sind vollkommen abhängig von ihrem Ehemann, die Und selbst wenn das sich schlägt oder irgendwas macht, also Gewalt ausübt, selbst da schaffen sie es nicht, da wegzukommen. Das ist natürlich klar, eine Scheidung mit Kindern und so ist nicht einfach, aber dass sowas immer noch es muss moralisch sich ändern. Genauso ist das Thema Prostitution. Das ist auch ein Thema, was ganz schlimm ist, sich verkaufen. Das ist wie Sklaverei im Grunde genommen. Ich verstehe das nicht, dass es immer noch funktioniert. Und ich war schon mal bei einer Veranstaltung in Stuttgart, wo es um das Thema ging. Da waren Männer dabei, die sagten, ach ja, das ist doch toll, was da so läuft und sowas. Wir tun da auch was dafür. Wir ermöglichen den Frauen Geld zu bekommen und so. Also, wenn ich sowas höre, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
Ist ja überall so.
Ist überall so, ja, leider.
Nicht in einem einzelnen Land, sondern auf der ganzen Welt.
Ja. Das kann nicht sein.
Traurig.
Traurig, ja. Das ist, ich verstehe es nicht. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass ich zu Frauen ein gutes Verhältnis in irgendeiner Form habe. Also ich versuche das immer. Ich habe auch beruflich das immer versucht. Wenn da Leute beim gerade die Kader, die ich da angesprochen habe, die hatte auch zu kämpfen gehabt beruflich und die Leute, die dort waren, da habe ich auch immer versucht, ein bisschen mitzuhelfen. Ich hatte eine bessere Position, ich war ja Prozessingenieur oder als Physiker, promovierter Physiker, also man ist schon, ein nächstes Niveau gewesen und sie war Operatorin, also ein, zwei Stufen drunter. Das, was wie viele Leute dort, da muss man einfach mal schauen, ja, wie geht's denen so? Wo haben die Probleme?
Ich denke, Kurzwellenhörer sind besondere Menschen.
Ach, ja, wahrscheinlich schon, denke ich mal, ja.
Die meisten sind weltoffen.
Ja, ja.
Sind menschenfreundlich.
Ja, ich denke schon, ja.
Umweltbewusst.
Vermute ich auch, ja. Ja, ja.
Ich glaube, dass sie andere Radiostationen hören, andere Kulturen kennen, das macht sie so besonders.
Ja, das ist das genau das Problem, ja, ja. Man muss sich nur mal überlegen, diese Rassismus, Diskussion, die es immer gibt, gegen Leute, die irgendwo komisch aussehen. Gut, wenn sie natürlich gesteuert sind auf irgendeine Art und Weise. Gewalt ausüben, das ist eine andere Sache. Aber geh mal hin in das Land, dann triffst du jemand. Ich habe mal aus Ägypten jemand getroffen, in der Stadtbahn bei uns, in der S-Bahn, der gerade Fahrkartenkontrolleur und Probleme hat. Die sind ganz normale Leute. Ja, das ist, was soll das eigentlich? Das ist, die haben eigene Probleme und dann kann man mit denen reden. Ja, das ist super. So, ich habe da keine Probleme.
Und man lernt ja von einer.
Ja, ja, man lernt voneinander. Und wir sind alle Menschen, ja. Das ist das Problem. Das müssen die Leute sehen. Es gibt keinen Unterschied. Deutschland hat ja leider eine schlechte Vergangenheit, muss ich leider auch sagen. Ich weise durchaus immer darauf hin. Wir sind nicht so toll gewesen bis jetzt. Also was so gab. Und, ja, das kann bei uns auch passieren.
Ja. Das stimmt. Wir haben nur noch wenige Minuten Zeit. Willst du etwas Ergänzendes sagen über deine weiteren Pläne?
Ja, weiteren Pläne ist einfach so. Ich bin jetzt im Ruhestand, wie schon gesagt, seit 4 Jahren. Und ich weiß nicht, wie lange es mein Leben noch dauert. Nein, das
noch
ist...
Noch viele,
das,
viele Jahre.
Nein, man muss gesund. Ich schon sagen, meine Mutter ist 91 geworden. Ich habe gewisse Hoffnungen.
Toll.
Aber es ist natürlich so, je älter man wird, desto mehr ist einem bewusst, dass das Leben endlich ist und wie viele Jahre man eigentlich im Grunde genommen noch hat. Und man muss sich jetzt schon überlegen, was mache ich in der Zeit? Und ich habe so viele Pläne. Ich habe zu Hause auch mein Büro, mein Zimmer, meine Frau jammert immer etwas, ist noch vollgestopft mit so vielen Sachen. Was kann ich da noch machen mit den Sachen? Also es ist schwierig. Lesen, Kontakt zu Leuten bekommen. Ich nütze die modernen Medien jetzt natürlich, das ist klar. Die Podcasts, die man überall hat. Die Kontakte, die man jetzt ganz einfach haben kann. So Sachen will ich noch versuchen, ein bisschen weiter durchzuführen. Und gut, eichermaßen, dass man sich nicht stressen lässt von den Sachen. Manche Leute jagen im Geld hinterher oder irgendwelchen komischen Sachen. Und das finde ich immer ein bisschen, überlegt euch doch mal, ist das wirklich wichtig, sowas? Also das ist, man muss gucken, was ist wichtig.
Was willst du mit deinen Wimpeln und Souvenirs, die du von Radiostationen erhalten hast, mit deinem Kurzwellenempfänger?
Ja, was ich da mache mit, ich weiß es nicht. Das ist ein Riesenproblem, muss ich sagen. Und ich denke, so blöd es aussieht, es wird wahrscheinlich kurz oder lang niemand sich dafür interessieren. Es wird irgendwie verschrottet werden, das Sache. Ich habe das gesehen, als mein Elternhaus ich ausräumen müsste vor 10 Jahren oder über 10 Jahren. Da wird einfach nachher, nach einer gewissen Zeit, wirft man alles weg. Es ist so. Ein paar wichtige Sachen behält man noch. Also gerade diese Bilder, die ich den amerikanischen Verwandten da gegeben habe, versuche ich dann natürlich solche Sachen loszubekommen. Aber andere Sachen, ich habe Science-Fiction-Literatur, da bin ich auch ein Fan davor. Da will ich mal versuchen, das natürlich ein bisschen noch jemand zu schenken oder es gibt Büchertauschecken irgendwelcher Art. Klar, solche Sachen versucht man dann wegzubekommen. Aber die anderen Sachen, es ist unrealistisch.
Gut, oh, wir müssen uns schon verabschieden.
Ja.
Lieber Manfred, ich habe mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, ganz meinerseits natürlich.
Ich umarme dich ganz dick. Wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Liebe Grüße an deine Lieben. Und danke, dass du gekommen bist.
Vielen herzlichen Dank. Es war toll.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Türkiye'nin Ses Radyosu'ydu.